Musiker, Macher, Meinungen.
Flux FM Spreeblick Spezial mit Yannick.
Vorne mit dem Y und hinten mit dem Q.
Heute zu Gast das Künstlernomadenpaar Daniele De Picciotto und Alexander Hacke. Ihr neues Album Perseverancia bedeutet Ausdauer und erscheint an ihrem 10. Hochzeitstag. Alexander Hacke ist ein echter Neuköllner Jung. Schon 1980, im zarten Alter von 15 Jahren, tourte er als Gitarrist der einstürzenden Neubauten durch Europa. Inzwischen ist er ebenso bekannt für seine Film-Soundtracks, zuletzt für Fatih Akins The Cut. Die amerikanische Künstlerin und Kuratorin Daniele De Picciotto initiierte im Juli 1989 zusammen mit Dr. Motte die erste Love Parade. Seit mehr als 10 Jahren sind De Picciotto und Hacke ein Paar. Privat und künstlerisch. 2010 geben sie ihr bürgerliches Leben in Berlin auf und ziehen fortan als Nomaden durch die Lande.
Wir lachen uns schon kaputt. Hier ist der Spreeblick und ich bin nicht Johnny Häusler. Ich bin Yannick, vorne mit dem Y und hinten mit dem Q. Ich bin Johnny Häusler. Er macht nicht Urlaub. Der Mann muss hart arbeiten und bereitet Konferenzen vor. Und ich darf ihn vertreten. Und ich habe die große Freude, hier als erste Gäste in meiner Vertretung des Spreeblickes heute Sonntagmorgen, auch noch am 1. Mai, ja, zu Gast haben keine anderen als Daniele De Picciotto und Alexander Hacke. Hallo, ihr beiden.
Hallo.
Große Freude. Ja, sonst habe ich euch immer bei Radio Arti 1 zusammen noch und nöcher gehabt. Und um euch nochmal kurz vorzustellen, für diejenigen Hörerinnen und Hörer, die euch jetzt noch nicht direkt auf dem Schirm haben, was sie aber sollten, Daniele, du bist Künstlerin, hast ein wunderbares Buch, darüber sprechen wir in den nächsten 2 Stunden, zum Beispiel vor ein paar Jahren im Metrolit Verlag gemacht, wo du eure gemeinsamen Reisen, auch darüber sprechen wir, denn ihr seid Nomaden, ihr seid nicht mehr sesshaft, tolles Thema. Das hast du in Comicform oder als Graphic Novel, wie man sagt, runtergeschrieben, We Are Gypsies Now, hieß das, ich glaube vor 2-3 Jahren ist das rausgekommen.
Genau.
Außerdem bist du Musikerin und hast Projekte gemacht, noch und nöcher, auch dafür bleibt in den nächsten 2 Stunden genug Zeit, um das anzureißen. Und Alexander Hacke, unter anderem Bassist, Gitarrist der einstürzenden Neubauten, aber Projekte musikalischer Natur nicht an 2 Händen abzuzählen, also diverse Veröffentlichungen gemacht. Und letztes Jahr, da warst du auch bei mir in der Sendung, deine Memoiren aufgeschrieben, in jungen Jahren,
das Krach, ist richtig.
Heißen ja. Die, und auch damit warst du auf Reisen. So, und jetzt seid ihr aber hier, fangen wir mal mit dem aktuellen Anlass vielleicht an, braucht ja immer diesen Aufhänger, um sich dann thematisch in die Tiefen der Spree zu begeben und auszuloten, was das Leben, die Liebe und die Kunst in euren Körpern, mit euren Körpern, durch eure Channels so in Medien dann rauspumpt. Ich rede mich um Kopf und Kragen. Ihr habt eine neue Platte gemacht unter deinem Namen, Daniele De Picciotto. Und ich hoffe, ich habe ja kein Latinum, ich spreche es jetzt mal.
Unter unserem gemeinsamen Namen, Daniele De Picciotto und Alexander Hacke.
Ah, siehst du mal.
Mhm. Ja, siehst du, ein Gemeinschaftswerk.
Okay, da wurde das JPEG kurz angeschnitten. Entschuldigung, Alexander. Ich habe schon ein Video gesehen und darüber bleibt auch noch Zeit zu sprechen, dass du auf jeden Fall dabei bist. So, jetzt ohne Latinum ausgesprochen, Perseverantia. Ihr könnt das geiler aussprechen. Perseverantia ist der Titel des Albums. Und ich rede noch ein bisschen weiter. Ich habe nämlich nachgeschlagen, was das heißt. Ausdauer, Beharrlichkeit zum Beispiel.
Perseverantia.
Perseverantia.
Und das basiert auf einem lateinischen Sinnspruch. Perseverantia ad finem optatum. Was da heißt, durch Beharrlichkeit wird alles gut.
Oder das Ziel erreicht. Das Optimale.
Das Optimale.
Ja.
Und das Optimale in dem Fall, nehme ich mal an, ist auch dieses Album. Das ist ja auch immer so eine Reise, ein Album zu machen. Wie lange habt ihr denn an dem Album gearbeitet?
Also angefangen aufzunehmen haben wir letztes Jahr Januar in der Wüste.
In der Wüste, in der Mojave-Wüste.
Ja.
Auch das habe ich noch gelesen. Wie so eine, also die Wüste ist ja auch so ein magischer Ort, so ein mythischer Ort. Ne? Also wenn ich zum Beispiel Wüste und Rock denke, dann denke ich natürlich an Queens of the Stone Age. Ich denke an halluzinogene Pilze etc. pp. Was ist eure Wüste, eure Wüstenerfahrung gewesen?
Also für mich ist die Wüste der schönste Ort der Welt. Den habe ich entdeckt letztes Jahr. Und es hat die Platte auf alle Fälle extrem beeinflusst, weil man kommt da einfach, da kommt man einfach drauf, anders drauf.
Allein durch die Magie des Ortes, oder?
Ja, also durch die Stille, durch den Sand, durch die andere Vegetation, also die Bäume. Joshua Tree hieß der Ort, wo wir waren. Und das hat die ganzen Joshua Trees, die sehen aus, als ob sie beten. Mhm. Kakteen, die beten quasi. Also man hat das Gefühl, das ist wirklich die Wiege der Menschheit ist.
Ja, also es herrscht ein sehr großes Level an Konzentration in der Wüste. Und ja auch die ganzen traditionellen Propheten sind für eine Zeit in die Wüste gegangen, um da ihr Konzept vorzubereiten und so auch wir. Ich habe auch das Buch großteilig in der Wüste geschrieben letztes Jahr, weil man sich da sehr gut konzentrieren kann. Und die Vegetation ist tatsächlich unglaublich. Also es gab dann so Momente, dass wir zum Beispiel unser Freund, bei dem wir gearbeitet haben, der hat einen ehemaligen Stall umgebaut in sein Studio und der Kontrollraum, die gesamte Vorderfassade ist die ehemalige Tür dieses Stalls und das hat er mit Glas ausgebaut. Das heißt, man sitzt quasi in dieser Wüstenweite, während man sich die Musik anhört. Und einmal, als wir da gearbeitet haben, hatte es gerade geregnet und dann sind wir so am frühen Abend vor die Tür getreten. Und mich hat da ein Duft gepackt, irgendwie, wo ich gedacht habe, hier hätte jemand sein Rasierwasser auf der Fußmatte ausgekippt. Aber es war tatsächlich die Kakteen, die da so anfangen zu duften. Und das andere Lustige daran war, dass ich hatte sofort den Impuls, in meine Tasche zu greifen und das zu dokumentieren, eben mit meinem Telefon zu fotografieren und dann im nächsten Moment natürlich zu realisieren, dass das etwas eine Erfahrung ist, die man nicht festhalten kann.
Du hast kein Duftfoto machen können. Nee, ich hatte gerade schon gedacht, so hier Süßkind, das Parfüm, du fängst dann an, dir da deine Essenzen zu holen und rothaarige Frauen im Keller zu trainieren.
Das hätte man tun müssen in dem Fall.
Aber das war irre, weil das ist nicht ein Kaktus, sondern die ganze Wüste riecht dann so. Das kennt man gar nicht, so ein Erlebnis. Normalerweise, wenn man eine Blume riecht, dann ist es die Blume oder ein Baum. Aber so ist dann die gesamte Luft anders. Und so hat die Wüste ganz viele magische Sachen, die man so nicht kennt. Also es ist wirklich ein besonderer Ort.
Ist es auch, ihr sagt gerade ja auch, die Lehre und die Propheten waren alle in der Wüste. Ich kenne ja eigentlich nur diese Jesus-Geschichte, der dann 20, 30 Tage sich da zurückgezogen hat und quasi auch halluziniert hat. Ist es die Konzentration, dadurch, dass da so wenig in der Wüste ist, was einen ablenken kann, dass dadurch die Konzentration schärfer ist? Sind die Sinne schärfer in der Wüste?
Würde ich sagen, ja. Also der Himmel ist auf alle Fälle näher in dem Sinne. Und es gibt diesen Headroom deswegen, ne? Also das heißt, dein Kopf macht sich auf oder du entwickelst da Kapazitäten, die du, glaube ich, zum Beispiel in einer Stadt oder so nicht entwickeln könntest.
Ja, es geht auch um Basics. Also man hat das Gefühl, in der Wüste geht es nur um Basics. Da ist nicht der ganze Firlefanz, den man in Städten hat oder auch in anderen Naturorten. Das ist ja irgendwie so Kaktus, Sand, Steine, der Himmel, die Hitze. Und dadurch, dass du nichts anderes hast, hast du eine andere Art von Weite, die du sonst hast. Und deswegen fängst du dann auch über andere Sachen nachzudenken. Also es hat einen irre Effekt auf das Gehirn, auf das Gefühl, auf alles.
Und auch auf eure Songstrukturen kommt es mir so vor. Denn wenn ich das mit den vorangegangenen Alben vergleiche, sind hier die Songs viel weiter. Auch die Strukturen von Strophe, Refrain, Bridge und so weiter verflüchtigen sich in längeren Strukturen. Lass uns doch mal reinhören in das Album. Welches Stück hören wir zuerst?
Awake.
Warte noch, bis das letzte Ziepen sich da verflüchtigt hat und man will da direkt mitmachen bei diesem Oberton-Gebrummel. Und es hat ja quasi, du, Alex, hast gerade schon angesprochen, die Propheten, um da mal in dieser Schiene zu bleiben, das hat ja auch was Mönchisches, dieser Gesang, den du da in die Strukturen, in die Riffs da reinlegst oder da drüber bohren lässt.
Ich nenne es Kehlkopfgesang, also, weil an den Obertönen arbeite ich noch, sagen wir mal so. Also ich würde mich jetzt nicht irgendwie damit rühmen, dass ich das besonders gut kann. Aber ich kann meinen Kehlkopf in Schwingung bringen und insofern nenne ich das Kehlkopfgesang. Ja, und das ist natürlich eine Sache, die sehr, sehr eng an der Atmung und somit an dem allgemeinen Weltempfinden hängt. Ne? Also diesen Kehlkopfgesang, den kann man nur machen, wenn man tatsächlich ziemlich stabil in sich ruht und in seiner Atmung ruht und so. Und damit hat das dann so etwas hat es so eine Yoga-Qualität, würde ich sagen. Ich bezeichne unser Musikgenre spaßhaft auch gerne als Yoga-Metal.
Yoga-Metal, die Entsprechung zum Yacht-Rock, der ja gerade wieder en vogue ist, ja.
Ich persönlich nenne es Desert Drone. Da sind wir ein bisschen anderer Meinung.
Okay, ja, unser neues Album changiert zwischen den Polen Desert Drone und Yoga-Metal.
Genau.
Mit leichten Ausflügen in den transzendenten Death.
Genau.
Was beides übrigens komplett neue Genres sind. Ne? Also die kannst du in deiner iTunes-Liste auf alle Fälle nicht finden. Weder Desert Drone noch Yoga-Metal, die müssen noch eingeführt werden.
Ist ganz geil, weil dann kann keiner auch irgendwas auf einem vormachen. Ne? Man hat es einfach so, man setzt die Parameter selber. Ihr habt gerade von dem Studio erzählt. Ich habe mal diese längere Doku über das eine berühmte Studio in der Mojave-Wüste gesehen, wo auch U2, Joshua Tree aufgenommen haben, wo die Queens of the Stone Ages regelmäßig aufnehmen. War das Studio?
Nee, das ist nebenan, aber da waren wir auch. Also der Besitzer ist auch ein guter Freund von uns. Und der ganze Ort ist ja sowieso, was wir gar nicht wussten. Also wir sind eigentlich nach Joshua Tree gegangen, weil wir gehört hat oder ich gehört hatte, dass es ein Ort ist, der irgendwie so eine Energievortex haben soll. Und ich dachte, ach, das ist ja interessant, das will ich mal fühlen. Und hatten eigentlich überhaupt keine Ahnung, was da ist. Und als wir da hingekommen sind, waren wir extrem überrascht, dass da sehr, sehr viele Musiker sind. Mhm. Also es ist wirklich ein Ort, der Musiker vor allem anzieht. Und
ist auch unweit von L.A., ne?
Ja, ist 2 Stunden entfernt. Ja.
Also es wäre die zu Vielheit von L.A. und von dem Gewirr der Großstadt, der kann sich dorthin dann zurückziehen.
Ja, also ich glaube, dass diese ganze Gegend, Yucca Valley, Joshua Tree, 29 Palms, wie diese drei Orte, die da liegen, heißen, dass das sehr im Kommen ist. Also ich würde da mal voraussagen, dass das in weniger als 5 Jahren zu so einer Art Williamsburg da werden wird. Also da werden viele Leute hinziehen, fürchte ich, glaube ich.
Das Ding ist auch, dass
ihr arbeitet an der Gentrifizierung dieser Orte mit eurer Platte jetzt auch. Ihr tragt dazu bei, natürlich.
Eigentlich nicht, ja. Das ist ein bisschen
jetzt
ein Problem.
Habt ihr Berlin verlassen. Daniel, ja. Wir reden ja nachher nochmal bestimmt über die Love Parade und was hier alles in Berlin passiert ist. Aber ich habe natürlich ein Lachen hier in den Augen, während ich das sage.
Ja, aber es stimmt schon. Also es ist ja heutzutage so, dass die ganzen Firmen, die Künstler betrachten und beobachten, wo sie hingehen. Und dann, sobald man irgendwie auch nur sagt, das ist schön, schon ist der erste Starbucks da. Und der erste Starbucks ist jetzt auch schon da. Also von daher kann man ja eigentlich gar nicht mehr sagen, was man mag, aber andererseits
ist auch unweit,
so begeistert.
Ist auch unweit, also diese Rancho de la Luna von David Catching, wo diese Queens of the Stone Age Sachen aufgenommen worden sind und so. Und auch das Studio, in dem wir gearbeitet haben, das heißt übrigens Gatos Trail und ist nicht in Joshua Tree, sondern in Yucca Valley. Mhm. All das ist unweit des Coachella Festivals, was ja nun das absolut erfolgreichste und größte Musikfestival der Welt ist. Also insofern ist das nicht so weit hergeholt, dass diese Gegenden da in Bälde irgendwie sehr dicht besiedelt werden von Hipstern und so. Ne?
Andererseits ist es aber auch die Wüste. Und da ist es nicht unbedingt der Fall, dass es jeder wirklich mögen wird. Weil wie gesagt, es ist ein Ort, wo man den ganzen Firlefanz nicht hat. Ne? Also man kann sich da nicht wirklich ablenken, das ist sehr basic und die Leute, die da rausgehen, die müssen sich auch mit Klapperschlangen und mit Skorpionen und mit irgendwie Dürre und mit Sand auseinandersetzen. Also
solange
das ist
es nicht die Skorpions sind, nenne ich noch einen kleinen Joke mal. Aber wie kann man sich das denn vorstellen, mit wie viel Material seid ihr denn da hingegangen oder seid ihr wie ein weißes Blatt Papier dahin und habt dann einfach... Es fielen ja schon so innerliche Worte, so Yoga und Meditation. Das scheint ja dem alles auch inne zu wohnen, diesem Album, ja?
Dann fang du an.
Also im Rahmen unseres Erkenntnisprozesses, der eben vor fünf Jahren mit diesem Beginn dieses nomadischen Lebensstils begonnen hat, haben wir festgestellt, dass auch unsere musikalische Arbeit, also die Konzepte unserer musikalischen Arbeit einer Überholung bedürfen. Also dass auch so dieses eben in Strophen, Chorusstrukturen zu arbeiten nicht unbedingt das Ding ist, in dem wir am besten gedeihen können. In dem wir am besten funktionieren. Also deswegen ist eben diese Platte und dieses Projekt Perseverancia basiert auf dem Austausch zwischen Daniel und mir und einer bestimmten Atmosphäre, einer bestimmten, sagen wir eben, rituellen Konzentration, die wir aufbauen zwischen uns, viel eher als dass wir uns an Songstrukturen halten, arbeiten wir daran, so ein bestimmtes Level an Konzentration herzustellen.
Also mich hat zum Beispiel, einer der Effekte von diesem Nomadenleben ist tatsächlich bei mir so extrem geworden, dass ich jede Art von Struktur sehr schwierig finde, ob das jetzt beim Wohnen oder beim Musikschreiben ist. Oder Struktur in der Hinsicht, sagen wir mal, eben genau solche akzeptierten Strukturen, dass man zum Beispiel als Paar in einer Zweierwohnung wohnt und dass man beim Lied Chorus und Refrain hat. Also das möchte ich gerne alles sprengen.
She's a rebel.
And a good one. One with a cause, that is. Wir haben gleich noch ganz viele Möglichkeiten, genau das alles zu vertiefen, aber lasst uns doch mal ein bisschen in die Beginne eures Nomadentums mit dem nächsten Stück Musik eintauchen. Was ist das nächste Stück, das wir hören?
Hickory Dickory Dock.
Und das war Hickory Dickory Dock. Das war von eurem letzten Album. Wir haben ja gerade darüber gesprochen, Strophe, Refrain und wie ihr euch musikalisch weiterentwickelt habt. Aber ihr habt auch schon angeschnitten, euer Nomadentum. Das müssen wir jetzt mal ein bisschen weiter ausbreiten. Ihr habt also vor 5 Jahren war das ungefähr?
2010
euch entschlossen. Ihr habt in Berlin gelebt. Ihr hattet ein tolles Häuschen, eine Remise, wie ich in den Büchern dann auch gelesen habe. Da war Studio drin, da war dann Atelier drin. Ihr konntet da arbeiten, leben, all das. Und ihr habt das mal im Gespräch mit mir so verglichen. Ihr habt gesagt, in Berlin, da war irgendwie so eine Glasdecke, die ihr erreicht habt. Da konntet ihr, also was jetzt so Karriere oder künstlerische Weiterentwicklung, das Wachsen angeht, da ging es dann irgendwie nicht weiter. Und dann habt ihr euch entschlossen, wir verkaufen alles und lagern ein bisschen was ein und wir gehen auf Reise.
Genau, also es war im Prinzip so ein Bedürfnis, so ein Befreiungsschlag zu machen, sich mal zu lösen von allem Ballast und wirklich was komplett Neues zu machen, was alles erweitert. Also es gab so bestimmte Themen, die uns hier genervt haben, wie die Gentrifizierung, die anfing, auch dass in Berlin alles irgendwie immer so, alle immer umsonst zu allen Konzerten kommen wollen, dass irgendwie alle auf die Gästeliste wollen, keiner wirklich was bezahlen möchte. Aber auch grundsätzlich so...
Ja, mir auch eine Stadt ja keiner was. Außer Liebe.
Ja, also von daher hatten wir irgendwie das Gefühl, so es wiederholen sich Sachen und um sich selber weiter zu entwickeln, brauchen wir mal einen entscheidenden Schnitt und haben deswegen gesagt, so wir haben ja diese Remise, die bis zum Speicher komplett voll ist mit Zeug, was uns total irgendwie belastet auch auf eine Art und Weise, obwohl es alles schöne Sachen waren. Wir werden ja mal gucken, was wir wirklich brauchen. Haben 2 Drittel davon verschenkt oder verkauft, hatten dann trotzdem noch irgendwie 300 Kisten. Also wir hatten echt einen unglaublichen Berg. Das haben wir ins Lager eingesperrt und sind dann quasi Nomaden geworden. Das heißt, wir hatten dann kein Zuhause mehr und sind von einer Stadt, von einem Land zum nächsten gegangen, von Auftrag zu Auftrag, von Tour zu Tour, von Residency zu Residency. Und dachten ursprünglich, dass wir das 18 Monate machen. Nach 18 Monaten dachten wir, das ist aber so unglaublich. Also das Erlebnis ist wirklich mit nichts zu vergleichen, dass wir sagen, das machen wir jetzt erstmal weiter.
Ich glaube, die ersten 2 Jahre sind in deinem Buch zusammengefasst, ja. We Are Gypsies Now, wo die Graphic Novel, die ich gerade erwähnt habe.
Genau.
Ich erinnere mich zum Beispiel, dann habt ihr eine Residency gehabt in der Meat Factory in Prag.
Genau.
Ja. Da habt ihr dann auch tolle Erlebnisse, ihr habt interessante Leute kennengelernt, konntet an euren Projekten da arbeiten. Ist man in anderen Städten, gibt es da eine andere Form von Konzentration, als wenn du in deiner eigenen Stadt an deiner Kunst arbeitest?
Naja, ich glaube, es liegt nicht unbedingt an der Stadt, sondern an der Zeit. Also wir waren ja am längsten, sagen wir mal, 3-4 Monate irgendwo, aber meistens nur 2 Wochen. Und das Interessante daran ist, dass man natürlich innerhalb von den 2 Wochen dann das jeweilige fertig machen muss, woran man arbeitet. Also man hat eine viel konzentriertere Zeit, an irgendwas zu arbeiten, wenn man weiß, man muss dann weiter, weil ansonsten hat man ja keinen Ort, wo man schlafen kann.
Naja, und mit der vorbeiziehenden Landschaft kommen auch andere Assoziationsketten zustande. Also du wirst ganz anders inspiriert natürlich, wenn sich deine Umgebung stetig verändert einmal. Und das andere, was auch inspiriert, ist eben, du kommst eben für eine kurze Zeit an einem Ort an, wo möglicherweise jemand ist, der sich sehr darauf freut, dich zu sehen und du bringst dich und du bringst mit dir immer irgendwas mit und auch so eine Motivation, ne? Und so den Wunsch da irgendwie etwas Tolles in die Welt zu setzen in diesem Moment.
Ne? Allem Anfang wohnt ein Zauber inne und dann habt ihr eigentlich einen Anfang gereiht jetzt die letzten 5 Jahre. Aber was mir auch gerade gekommen ist, was ich euch fragen will, ist, es gibt ja immer diese Statements, der Sound der Stadt, eine Stadt klingt so und so. Gibt es das eurer Meinung nach? Haben Städte oder produzieren Städte einen musikalischen Sound gewisser Natur?
Na, das Interessante, das haben wir ja genau in Prag gemacht. Wir hatten eine Installation da gemacht, die hieß, wie ist denn die nochmal?
A priori Tempo.
Genau, und da ging es um die Zeit. Und wir wollten sehen, ob man eigentlich Zeit beeinflussen kann. Weil manchmal kommt es einem ja so vor, als ob Zeit ganz langsam vorbeigeht und manchmal, als ob sie vorbei rast. Und dann wollten wir wissen, woran das eigentlich liegt. Und da sind wir auf ganz verrückte Sachen gekommen. Und zwar, das hat Alex auch für die Installation bearbeitet, dass bestimmte Zeiten und bestimmte Orte mit bestimmten Klängen auch Planetenklängen verbunden sind. Und deswegen tatsächlich das so ist, dass unterschiedliche Orte unterschiedliche Harmonien oder Sounds haben, dementsprechend auch in was für einer Konstellation von Planeten und Sternen sie liegen.
Also es gibt so Analogien, irgendwie, die bestimmte Sachen, sagen wir mal, eher ermöglichen als andere, ne, im Rahmen von planetaren Zusammenhängen oder auch ganz einfach, dass du wenn du Frequenzen halbierst, dann kommen Pulse zusammen oder beziehungsweise Sachen, die du dann als Koordinaten wieder umrechnen kannst und so. Ich meine, natürlich ist das alles in der Welt der Symbolik und Metaphysik mehr oder weniger, aber das haut schon irgendwie hin. Also ich persönlich glaube sehr daran, dass unterschiedliche Städte unterschiedliche Grooves haben, sagen wir mal so. Und dann aber auch, dass unterschiedliche Städte, dass es für die so Zeitfenster gibt, wo die auffliegen. Also zum Beispiel die Zeit, wo wir Crossing the Bridge, The Sound of Istanbul gemacht haben, das war eindeutig.
Du und Fatih Akin genau. Ist mit dir dahin gereist und ihr habt die Musikszene dort abgebildet.
Genau, und das war eindeutig ein Moment, wo dieses Fenster für Istanbul auch aufflog.
Also wo es gerade Scheppern zuschlägt.
Ja. Absolut, ja, leider. Ne? Und also das ist auf alle Fälle Tatsache.
Und ich glaube, dass die Wüste deswegen jetzt auch gerade grundsätzlich ein Ort ist, wo viele Leute sich hingezogen fühlen, weil man hat ja das Gefühl, als ob so viele Sachen einem um die Ohren fliegen im Moment, also überall auf fürchterliche Art und Weise, dass es unglaublich entspannt und auch irgendwie so gut tut, in der Wüste zu sein, weil es so leer ist. Und dieser Sound, also die Platte, die wir hier gemacht haben, ich glaube nicht, dass wir die in Berlin machen konnten, um ehrlich zu sein.
Wir sind am ganz spannenden Punkt, allerdings auch schon, wir müssen jetzt einfach mal wieder ein Stückchen Musik spielen, denn alle 7 Minuten muss hier mindestens Musik kommen, liebe Freundinnen und Freund. Wir hören jetzt Murder of Crows, Birdsong. Birdsong von Murder of Crows, mitgebracht von Daniel de Picciotto und Alexander Hacke hier im Spreeblick. Und wir hatten gerade ganz spannend geredet. Ich möchte das nochmal ein bisschen vertiefen zu, gibt es einen Sound von der Stadt? Und ihr habt dann auch so ein bisschen, ihr seid richtig weit raus ins Universum, habt von Planeten erzählt. Und hättet ihr nicht noch die Pulsartheorie mit hinten dran gehängt, hätten bei mir die Hippie-Glocken geschrillt, besonders gleichen. Für mich war das mal dieses Beispiel, ich habe mal von East Coast und West Coast Hip-Hop gelesen und so eine Theorie gehört, die sagten, ja klar, guck mal, an der West Coast fährst die ganze Zeit mit dem Auto rum. Das heißt, du hast ein bisschen so Lowrider, ein bisschen entspannter, man fährt ja auch nicht so schnell in den USA, der pumpt der Bass anders, ne? Während in New York City laufen die Jungs mit dem Walkman rum und dann hast du natürlich eine ganz andere Hektik auf dem Ohr. Das hat es für mich eigentlich auch ganz gut erklärt.
Ja.
Deswegen fand ich es gerade so spannend, dass ihr da wirklich so auf eine für mich annehmbare Weise ins Universum geschwiffen seid.
Ja, das ist total faszinierend. Also ich meine, New York zum Beispiel im Vergleich zu LA ist für mich eine viel intellektuellere Stadt, musikalisch gesehen. Also zum Beispiel, da werden viele experimentelle Sachen auch irgendwie so wie Tony Conrad, unser Freund, der leider jetzt gerade gestorben ist, und diese ganze Dream Machine Scene, Larry Seven, also diese ganzen extrem konzeptionellen, intellektuellen Musik, experimentellen Sachen sind da sehr, sehr beliebt im Vergleich zu jetzt zum Beispiel auf der Westküste, wo eben Drone oder
ja, oder eben zum Vergleich zu der Wüste, ne, wenn die Stadt dann das Intellektuelle hat, weil da ist es dicht und da treffen sich die Geister und es wird, dann ist die Wüste mit seiner Leere vielleicht der spirituelle Raum.
Genau.
Denn das ist ja ein Thema für euch, das Spirituelle.
Ja, das ist total back to basics. Ich meine, du wirst damit mit so ganz essentiellen Gesetzmäßigkeiten des Lebens konfrontiert. Wenn du zum Beispiel in dem Joshua Tree National Resort in diesem Park da spazieren gehst oder wandern gehst, besser gesagt, weil ein Spaziergang ist das nicht. dann nimmst du dir eine Flasche Wasser mit und in dieser, auf dieser Flasche Wasser achtest du darauf, dass wenn die Flasche halb leer ist, dann musst du umdrehen, ja, egal wie weit du gekommen bist, weil du wirst die andere Hälfte Wasser für den Rückweg brauchen. Und solche essentiellen,
ja, oder zum
Wahrheiten
Beispiel,
des Lebens, die sind einem da viel, viel gegenwärtiger auf alle
genau,
Fälle.
Genau, also das ist kein Witz. Das ist jetzt nicht irgendwie eine Stadt, wo das alles, also zum Beispiel, was ich ganz toll fand in dem Park, war, überall standen so riesige Schilder, Vorsicht vor den Bienen. Ich dachte, was? Wieso denn vor den Bienen? Und dann gibt es so, also wenn man in der Wüste ist und schwitzt, dann hat man so einen leichten, feuchten Schimmer auf der Haut und das zieht bestimmte Tiere an. Und zwar haben die extrem aggressive Bienen. Und da muss man total aufpassen, wenn man schwitzt. Man soll eigentlich immer einen Pullover anziehen, obwohl es so heiß ist, damit man die nicht anzieht. Und die sind irre, weil eine habe ich nämlich angezogen und die sind so aggressiv, ich habe richtig Angst bekommen. Also die ist nicht mehr weggegangen, die blieb immer so ein bisschen an meinem Arm so, weil ich hatte einen Pullover an, die kam nicht durch. Also das ist schon was anderes. Ne?
Ich fand auch, ich war jetzt nicht in der Wüste, aber ich habe andere Nationalparks in den USA gesehen und als Europäer aus diesen dicht besiedelten Räumen kommend und als ein Stadtmensch und ein Kulturliebhaber, als ich dann da tatsächlich da in diesen, dann strömt da so ein Bach vorbei und das ist so ein Bach, ja, also es ist, da ist nichts kanalisiert, das ist ein Bach und das Licht surrt und da sind Bäume und die haben Farben, also auch nüchtern eine unglaubliche Erfahrung und auch als Atheist oder Agnostiker war es tatsächlich so, das gibt einem eine Ehrfurcht, finde ich, diese ja. Natur da, diese unberührte,
ja,
deftige Natur.
Total, also da hat man plötzlich eine ganz andere Verbindung zu Sachen und fängt an, eben über andere Sachen nachzudenken, als jetzt, sagen wir mal, in der Stadt. Und das beeinflusst natürlich die Musik, aber auch die eigene Entwicklung. Also deswegen waren wir ja unter anderem auch da, weil wir auf dieser Reise eben ganz unterschiedliche Entwicklungszustände gesucht haben.
Ja, also basic Erkenntnis, die wir gemacht haben auf der Reise, ist in dem Moment, wo wir angefangen haben, unser ganzes Zeug wegzuhauen. Also habe ich persönlich angefangen, darüber nachzudenken, wie viel Zeit wiederum ich damit verbracht habe, um die Kohle ranzuschaffen, um mir diesen ganzen Ramsch zuzulegen, auf den ich dann später, für den ich dann verantwortlich bin sozusagen, weil du willst dir deine Investitionen auch nicht verkommen lassen und so weiter. Und wie viel Lebenszeit einfach damit dabei drauf geht, erstens das Geld ranzuschaffen für das Zeug und zweitens dann irgendwie sich um das Zeug kümmern zu müssen.
Lass uns gleich das noch kurz vertiefen. Ein Stück Musik hören wir, ich glaube von euch beiden ist es wieder, Daniel de Picciotto und Alexander Hacke, The Circuit.
Ah, ja.
The Bottomless Hole von der Handsome Family war das. Ihr guckt euch ein bisschen fragend an, aber Alexander nickt. Daniel nickt jetzt auch und beide lächeln. Ganz kurz noch, wir sprechen ja gleich in der zweiten Stunde weiter, aber dann kann man das vielleicht thematisch ein bisschen rund machen. Wir haben jetzt viel über die Wüste, über die Orte zum Teil, die haben wir angerissen, in denen ihr in den letzten 5 Jahren wart. Ihr wart viel unterwegs, wie gesagt und wie besprochen. Aber ihr habt eben auch in letzter Zeit dann viel in Los Angeles selber gewohnt, nicht nur in der Wüste.
Ja.
Wie lange wart ihr in der Wüste, wie lange wart ihr in Los Angeles?
Also wir waren letzten Frühling eigentlich das ganze Frühjahr in Los Angeles und dazwischen dann immer wieder in der Wüste.
So, und jetzt mal kurz hier, was geht in Los Angeles? Alle ziehen da hin, mein Freund Sascha von Robosonic, Peaches ist da, die ja, amerikanischen Künstler ziehen da alles hin. Ist das so ein neues Mitte?
Naja, das Problem ist ja, dass es überall so wahnsinnig teuer wird. Also New York ist ja inzwischen so teuer, dass sogar die New Yorker es nicht mehr ertragen und alle nach L.A. ziehen. Weil L.A. war bis vor 5 Jahren erträglich. Jetzt ist aber die Tatsache, dass all diese New Yorker nach L.A. ziehen, macht L.A. wiederum so teuer, dass die ganzen L.A.er seit neuestem, das weiß man vielleicht noch nicht genau so hier, nach Seattle ziehen und die ganzen Leute in Seattle nach Denver. Also es gibt eine unglaubliche
Fluktuation. Also es ist eigentlich Denver the next shit. Ja, wenn du jetzt eigentlich nach L.A. ziehst, bist du ein bisschen schon hinten dran.
Die sind fix und fertig. Das ist um 500% gestiegen, die Preise da in L.A., ne? Weil die ganzen New Yorker da hinkommen.
Krass.
Ja, ist total krass. Also ist wirklich extrem.
Also die sind ja auch hier nach Neukölln gekommen und haben es unglaublich teuer gemacht. Ne? Als vor 10 Jahren die koksende Lower East Side hierher kam auf einmal und das Kokain hier Ecstasy abgelöst hat in Berlin.
Ja, ist ja stimmt.
Auf einmal gingen noch die Preise für die Mieten hier hoch.
Ja. Da können wir nicht so richtig mitnehmen. Nee.
Aber, ich kann da nicht mitreden, Freunde.
But I'm here to learn. Nee, also meine, es passiert einiges in Los Angeles. Andererseits, was man in Los Angeles nicht hätte für möglich gehalten. Also es gibt zum Beispiel, der Sunset Boulevard hat inzwischen eine Bike Lane auf fast der gesamten Strecke. Also du kannst tatsächlich Fahrrad fahren in Los Angeles.
Ja. Und du kannst einen Bus nehmen, du wirst nicht mehr sterben.
Wegen allgemeinem ökologischen Umdenkens oder wegen der New Yorker, die ja auch inzwischen Fahrrad fahren und ihre Räder mit nach L.A. gebracht haben?
Also man fängt auch einfach an, darauf sich zu einigen, wie das bestimmte Sachen Unsinn sind. Also insofern, und die Kriminalitätsrate geht auch runter, so wie in New York auch. Also es wird im Ganzen sicherer und angenehmer in der Beziehung. Natürlich mit der Sicherheit und den Annehmlichkeiten kommen dann auch die steigenden Preise. Und das ist dann wiederum ein Problem, also gerade für selbstständige Künstler und Musiker. Also wenn du irgendwie bei einer Werbeagentur angestellt bist, dann hast du das Problem wahrscheinlich weniger. Und du hast auch das Problem auch weniger, wenn du aus dem Mittleren Westen kommst und Papa dir die Kreditkarte mitgegeben hat und so. Aber Leute wie wir haben es natürlich dann in den Städten schwerer. Also
einfach, es ist schon das Paradies.
Ne? Einfach ist es zum Beispiel, billig ist es, nach Detroit zu gehen. Aber wenn du nach Detroit gehen willst, dann musst du damit dich abfinden, dass da es zum Beispiel immer noch super gefährlich ist. Und das ist etwas, was man in einem bestimmten Alter vielleicht gerne macht noch oder so, wo es nicht so ein Problem ist.
Das ist jetzt ein wunderbarer Punkt, um aus der ersten Stunde rauszugehen. Ich knüpfe zurück an unsere vorvorletzte Unterhaltung. Detroit, quasi die Stadt, die 4- bis 5 Stilrichtungen hervorgebracht hat, in unterschiedlichen pulsierenden interstellaren Zeitfenstern. Daniel de Picciotto und Alexander Hacke hier im Spreeblick. Mein Name ist Yannick, vorne mit dem Y und hinten mit dem Q. Und wir hören uns gleich in der zweiten Stunde wieder. Und dann gehen wir so ein bisschen auf die innere Reise, nachdem wir jetzt nach außen die Welt bereist haben. Wir hören aber noch ein Stück Musik, diesmal nur von dir solo, Daniel. Was hören wir?
Luminous.
Seit mehr als 5 Jahren schreiben, reisen und musizieren sie zusammen. Daniele Di Picciotto und Alexander Hacke. Kein Tag ohne Musik, Buch oder Theaterprojekt. Die beiden gehören zu den schaffensfreudigsten Künstlerpaaren der Gegenwart. Nach Hackes Autobiografie Krach, verzerrte Erinnerungen im letzten Jahr, erscheint nun ein neues Album von beiden. Perseverancia wurde in der Mojave-Wüste aufgenommen. Am 9. Mai stellen sie es live in der Volksbühne vor.
Und ihr hört weiterhin den Spreeblick auf Flux FM, nicht mit Johnny Häusler, der ist 7 Wochen Konferenzen organisieren. Mein Name ist Yannick, vorne mit dem Y und hinten mit dem Q. Und ich unterhalte mich hier schon seit einer Stunde Kaffee mit Daniel de Picciotto und Alexander Hacke, die mal wieder in Berlin sind. Für alle die gerade eingeschaltet haben. Das, was wir gerade gehört haben, Daniel, ist ein Stück Musik gewesen von deiner letzten Platte, die du solo
gemacht hast. Solo-Platte Tacoma hieß das. Und das habe ich auch in der Wüste aufgenommen. Allerdings habe ich diese Platte sehr bewusst aufgenommen, weil ich dachte, es ist mal wieder Zeit oder es ist mal an der Zeit, dass ich eine Solo-Platte mache. Weil Alexander und ich ja sehr, sehr viel zusammen machen. Und ich als Künstlerin, Musikerin, aber auch mal zeigen wollte, was ich mache, wenn ich alleine was mache.
Zuerst kenne ich dich ja auch eigentlich als Künstlerin im Sinne von Malerin, bildende Künstlerin. Ich glaube, dass die Musik kam bei dir ein bisschen später oder war das immer parallel?
Das ist genau der Grund, weswegen ich es gemacht habe. Also ich mache eigentlich Musik genauso lange wie Malerei oder Kunst. Ich hatte ja eine Band in den späten 80ern, Anfang 90er, Space Cowboys. Dann habe ich mit Gudrun Gut im Ocean Club sehr, sehr viel gemacht. Dann habe ich ein paar Solo-Sachen gemacht und dann habe ich angefangen, mit Alexander die Sachen zusammenzumachen. Und es ist ja nach wie vor das Problem bei Musikerinnen, Künstlerinnen, dass das so ein bisschen untergeht. Und deswegen dachte ich, muss ich mal einen Punkt machen, mit Gudrun wieder zusammen was machen. Gudrun Gut, und habe deswegen auf ihrem Label meine Soloplatte rausgebracht, um nochmal zu zeigen, ja, ich kann auch alleine.
Gudrun Gut, die Frau und Textdichterin, die eigentlich die schönste deutsche Metapher kaltes, klares Wasser geprägt hat. Ein Bild, das phonetisch schon das Bild selber öffnet. Ne? Ich höre kaltes, klares Wasser und ich sehe es vor mir. Lass uns gleich doch mal tatsächlich über eure beide Berlin-Geschichte reden, denn ihr kommt aus dem 80er-Jahre Berlin, ganz klar. Du hast es gerade für dich erwähnt, Daniel, und Alexander Hacke mit den Einstürzen Neubauten. Ihr hattet gerade 35-jähriges Jubiläum, oder? 36-jähriges, Entschuldigung. 36, und wir sitzen auch noch in Kreuzberg, hör mal. Lass uns ein kurzes Stück Musik hören.
Am revolutionären 1. Mai.
Am revolutionären 1. Mai. Komm, wir gehen gleich hier Caipirinha auf der O-Straße trinken, was? Wir hören ein Stück Musik von White Magic, hier ist The Light. The Light von White Magic, und ich möchte mich mit Alexander Hacke und Danielle de Pichotto um die Geschlechterordnung in der Namensreihungsnennung hier mal kurz aufzustellen, über euer Berlin unterhalten. Wir haben es auch schon damals bei Radioarty gemacht, weil ihr Berlin einfach so lange kennt. Ich bin 97 gekommen, da war quasi diese erste Rave-Zeit der 90er schon vorbei. Es kamen andere Clubs hoch, das E-Werk war gerade noch da. Du, Danielle, hast ja diese Techno-Geschichte für Berlin wesentlich mitgeprägt, zum Beispiel indem du mit Dr. Motte damals die Love Parade gegründet hast.
Ja.
Wie hat sich Berlin für dich denn in den letzten 30 Jahren verändert?
Oh Gott, die 30 Jahre, das ist viel, natürlich, ja, das wäre natürlich viel zu sagen. Also 87 bin ich nach Berlin gezogen und für mich war das bis 95 ein Paradies, wo man alles machen konnte, was man wollte, also ein Spielplatz für Kreativität. Was ich ganz interessant finde, was ich in der letzten Zeit irgendwie realisiert habe, war, dass eine der Sachen, die diese Kreativität wirklich gefördert hat, war, dass Berlin, sagen wir mal, bis Mauerfall zunächst mal subventioniert war in sehr, sehr vieler Hinsicht und es billig war und dass die Künstler im Gegensatz zu dem, was man eigentlich denkt, dadurch nicht faul, sondern viel kreativer wurden, dadurch, dass sie sich nicht um das Geld kümmern mussten und dass es auch weniger Konkurrenz gab.
Spreche ja jetzt für das bedingungslose Grundeinkommen.
Absolut.
Das setzt kreatives Potenzial frei, sagst du.
Das ist irgendwie, ich habe da viel drüber nachgedacht und wir haben ja auch viele Interviews über Berlin gegeben und ich habe in der letzten Zeit plötzlich verstanden, dass das eigentlich meiner Meinung nach der Grund war, warum Berlin so unglaublich kreativ war in den 80ern, weil es nicht nötig war, sich gegenseitig praktisch zu bekämpfen oder kriegen, sondern dass man zusammen Sachen machen konnte, ohne sich um das Geld zu kümmern. Das ist dann mit 95 allmählich verschwunden, weil dann bis dahin hat es dann gedauert, bis dann die ganze Industrie hier hingezogen ist und dann die übliche Competition anfing und alle sich natürlich darum kümmern mussten, Mieten zahlen zu können. Nicht, dass es jetzt nicht auch noch kreativ ist, aber das ist eigentlich das, was für mich der größte Unterschied ist.
Obwohl, wenn du sagst 80er Jahre und sich gegenseitig bekämpfen, ich habe letztes Jahr die Biografie von Martin Kippenbergers Schwester über Martin Kippenberger gelesen, da gibt es diese klassischen Geschichten, er leitet das SO 36 und kriegt von Ratten Jenny und ihrer Punker-Posse übelst auf die Fresse, so muss man sagen, also richtig mit stationärer Behandlung. Hast du das damals, Alexander, in den 80ern, du hast ja wirklich, du bist ja ganz früh in die Berliner Musikszene, Westberliner Musikszene eingetaucht, ich glaube als 13-, 14-Jähriger schon, wurdest du ansatzweise ernst genommen, durftest mitspielen mit den Großen, sage ich. Und da hast du diese ganze alte Zeit mitgekriegt. Da gab es auch viel Ränkespiele und Konkurrenz, oder?
Naja, Berlin war insofern war es speziell, weil es eben dieses Dorf war, dieses elitäre, diese kleine Community. Man kannte tatsächlich, du bist egal auf welches Konzert du gegangen bist, du kanntest eigentlich alle. Ne? Mhm. Beziehungsweise konntest du einordnen, ah, das sind die Kreuzberger, das sind die Schöneberger und, ne, und das sind die Charlottenburger und so weiter. Und das war sehr übersichtlich, die Szene. Und durch diese Tatsache, dass man hier nicht zum Bund musste, dass es hier keine Wehrpflicht gab, war das automatisch so ein Auffangbecken für die ganzen Freaks aus Westdeutschland, die so in diesem normalen System nicht funktionieren konnten oder wollten und deswegen sich in Westberlin angemeldet haben.
What a beautiful mixture.
Ne? Und das, dadurch gab es dieses spezielle Zusammentreffen von Dingen. Aber dann spielen da ganz andere Sachen auch noch eine Rolle, die sich extrem verändert haben seitdem. Also erstens, wir haben inzwischen irgendwie hunderte von Fernsehprogrammen. Damals gab es in Berlin sogar noch zwei Programme mehr, weil wir hier den Osten empfangen konnten, als im normalen deutschen Fernsehen. Aber trotzdem auch da, das Fernsehen hörte, wie gesagt, um 12 Uhr nachts auf und danach mussten wir uns selber beschäftigen in dieser Stadt. Dann war der Vorteil von West-Berlin, das Vorteil oder auch Nachteil, dass man konnte hier nicht mal eben rausfahren ins Grüne, sondern es war immer mit einer Aktion verbunden. West-Berliner konnten nicht einfach in den Osten fahren zum Beispiel.
Amerikaner schon.
Ja, aber wir mussten uns ein Visa holen und mussten um 12 wieder drüben sein. Und das heißt also, man war natürlich ganz anders gefordert als heutzutage, wo man Unterhaltung und Informationen von allen Richtungen, jede Körperöffnung irgendwie gestoßen bekommt. Und es schwieriger ist, diesen Strom abzuschalten. Ne?
Aber ich finde zum Beispiel auch gar nicht, dass man jetzt sagen müsste, es ist besser gewesen damals. Also es hat sich auf alle Fälle extrem verändert. Nur haben wir jetzt auf unserer Reise gemerkt, also wir sind ja unter anderem wegen der Gentrifizierung weg und haben dann aber gemerkt, das ist nicht ein Berlin-Phänomen, sondern natürlich ein Zeitphänomen. Und dass im Vergleich zu jetzt, sagen wir mal, LA, New York, Paris und London, Berlin in der Hinsicht wirklich noch ein Paradies ist.
Aber dann lass uns mal ein kurzes Stück Musik hören und dann genau darüber weiterreden. Wenn du sagst, das ist ein weltweites Phänomen und wir haben heute den 1. Mai, dann wissen wir schon, was das nächste Thema nach diesem Stück Musik ist. Danielle de Pichotte und Alexander Hacke. Wir hören ein Stück von euch als nächstes. Was hören wir?
Wir hören Grace von unserer neuen Platte Perseverancia.
Nach wie vor zu Gast Danielle de Pichotte und Alexander Hacke. Und wir haben gerade über eure eine Erfahrung auf den Reisen gesprochen. Danielle sagte, ihr, euch hat diese Gentrifizierung in Berlin, die hat euch hier genervt. Das war einer der Gründe, warum ihr auf die Reise gegangen seid. Aber genau dieses Phänomen, das hat Alex mir auch bei Radio Arti vom halben Jahr erzählt, habt ihr überall weltweit dann wieder festgestellt. Also diese Dynamik, ja, dass die Künstler aus der Innenstadt oder hier in Berlin hinter den S-Bahn-Ring langsam vertrieben werden. Sogar etablierte Künstler, die sich das leisten könnten, denkt man, so ist es nicht. Sie müssen, also alles, diese Dynamik, die ist weltweit. Das heißt, es ist ja auch höchstwahrscheinlich, rein spekulativ, am 1. Mai eine Folge der neoliberalen Politik der letzten 30 Jahre, die eigentlich einen unglaublichen Reichtum konzentriert hat. Ihr habt gerade New York City, Manhattan erwähnt, wo tatsächlich sich auch gut verdienende Ärzte das Leben in Manhattan nicht mehr leisten können, wo ein Drittel der Wohnungen Superreichen gehören, die auch gar nicht mehr in der Stadt sind, sondern nur mal am Wochenende einfliegen. Was kann man denn dagegen tun, außer in die Wüste gehen?
Naja, das Interessante daran, ich habe da auch viel drüber nachgedacht und dachte irgendwie, ich rede jetzt die ganze Zeit darüber, dass es irgendwie furchtbar ist und das Geld und das Geld. Und dann dachte ich, aber es ist doch eigentlich so, also ich habe doch auch eigentlich gerne Geld. Also ich würde auch gerne Geld verdienen mit meiner Kunst und so. Was ist denn eigentlich das Problem? Und irgendwann mal ist mir aufgefallen, das Problem ist, dass dadurch, dass alles so wahnsinnig teuer wird, man für das Geld arbeitet. Und das ist das Problem dabei. Es ist nicht schlimm, wenn man durch seine Arbeit Geld verdient. Das ist eigentlich irgendwas, was jeder quasi verdient, durch seine Arbeit Geld zu verdienen.
Auf jeden Fall, ich mache das auch nicht umsonst.
Eben, aber wenn man für das Geld arbeiten muss, also das heißt, wenn man irgendwie Kunst macht, um Geld zu verdienen, anstatt dass man Kunst macht, durch die man Geld verdient, das ist der entscheidende. Das ist der entscheidende Faktor. Und dadurch,
dass alles. Also, ob man sich prostituiert für das Geld oder ob man quasi Geld für die Arbeit kriegt, die man sowieso macht.
Genau.
Was aber auch eine Gnade ist, denn nicht jeder Künstler verdient ja Geld mit seiner Kunst.
Eben, leider. Und eigentlich sollte ja jeder damit irgendwie Geld verdienen. Also, es sollte ja eigentlich jeder durch die Arbeit, die er macht, ob Kunst oder nicht, überleben können. Und das sollte eigentlich selbstverständlich sein. Aber wenn man anfängt, die Sachen zu machen, weil man Geld braucht, um seine Miete zu bezahlen, dann verändert das alles total, die Qualität. Ne? Also zum Beispiel, ich habe eine Freundin in London, die ist so ein It-Girl und sie meinte, dass sogar Hackney inzwischen so teuer geworden ist, dass man eigentlich nur die Mieten zahlen kann, indem man für irgendeine korrupte Firma unglaublich Geld bekommt, dass man für sie arbeitet. Ansonsten, jeder normale Beruf bezahlt einfach die Miete nicht mehr. Und das ist das Problem. Wenn in dem Moment, wo es darum geht, dass du mit dem, was du machst, Geld verdienen musst, anstatt dass du selbstverständlich Geld verdienst, angemessen ist für das, was du machst, das ist ein Unterschied. Also wenn ich jetzt zum Beispiel, sagen wir mal, Kunst mache für eine Firma, die eigentlich korrupt ist, die mir aber so viel Geld bezahlt, dass ich meine Miete zahlen möchte, die mir aber sagt, ich möchte nur lächelnde Bilder, dann beeinflusst das meine Kunst.
Das verstehe ich. Jetzt ist aber nicht jeder Künstler oder Künstlerin, oder aber von der Gentrifizierung sind sie ja alle betroffen. Der Arbeitslose, der Schichtarbeiter in London müssen ganz normale Angestellte 2 Stunden zur Arbeit hin commuten und dann wieder zurück am Abend. Also sie fahren 4 Stunden Bus oder U-Bahn. Das heißt, also es ist ja die gesamte Gesellschaft betroffen.
Ja, ne? Absolut, absolut. Also es funktioniert einfach nicht mehr. Das ist das Ding. Also die Mieten sind so hoch geschraubt worden. Also wie gesagt, in Berlin geht das ja noch. Also seitdem wir jetzt hier sind, wir sind ja jetzt seit 2 Monaten wieder hier, weil wir an verschiedenen Projekten arbeiten, hören wir eben, wie die ganzen Berliner sich über diese Kosten aufregen, wo ich dann sage, ja, für Berlin ist es extrem teuer, aber im Vergleich zu anderen Städten ist es immer noch menschlich, weil in anderen Städten ist es nicht mehr menschlich.
Ich finde es ganz interessant, hier mit euch zu reden. Ihr seid ja auch so ein bisschen wie so Fühler raus aus Berlin. Alex hat es ja gerade schon über das West-Berlin der 80er Jahre erzählt. Es ist immer so ein bisschen Nabelschau in Berlin. Für mich ist Berlin auch so ein Vakuum, das mich da immer reinsaugt, wenn ich da nicht alle paar Monate mal rausfahre. Aber die Tendenzen, sind weltweit, sagt ja, ihr? Wie absolut. Nehmen denn die anderen Städte, wie, also ist diese Popularität von Berlin denn weltweit noch gegeben? Sagen die alle noch Berlin, da müssen wir hin? Da naja, ist die Bohème oder geht das auch langsam an sein Ende?
Selbst New York City ist es wohl inzwischen in den Sprachgebrauch eingeflossen, dass man sagt, oh, that's so Berghain.
ja, also es ist schon so, dass Leute hier...
Aber ich würde sagen, also was die Strategien sind, die überall entwickelt werden, und das ist auch gut so, finde ich, ist, dass es eben wieder eine neue Tendenz zur Solidarität und zur Kommune tatsächlich gibt, was man hier mal heute am 1. Mai sagen sollte.
Sehr gut.
Weil dieses Konkurrenzdenken, das ist zum Beispiel etwas, was über West-Berlin hereingebrochen ist, in dem Moment, wo es eben nicht mehr diese isolierte und elitäre Insel war, sondern wo es eben eine Konkurrenz gab und wo es einen Überlebenskampf gab. Und vorher haben die Leute automatisch, ganz natürlich miteinander gearbeitet. Ey, ich brauche einen Verstärker für die und die Nummer und irgendwie, ja, ja, und das kriegen wir schon hin. Oder kannst du eigentlich Bass spielen? Nee, ich nicht, aber der könnte das dann machen. Oder,
weißt du, oder ich versuch's mal.
So hat man sich gegenseitig unterstützt. Und das ist eine Weile abhanden gekommen. Und aber ich sehe das hier und ich sehe das auf alle Fälle auch in allen anderen Städten, dass die Menschen oder eben die Künstler oder die kreativen Menschen anfangen, entgegen dieses allgemein propagierten Konkurrenzdenkens, was uns so aufgezwungen worden ist, dass wir übereinander hinauswachsen müssen in irgendeiner Form, dass sie anfangen, irgendwie wieder zusammen Dinge zu tun.
Das ist total interessant. Also das haben wir zum Beispiel auf unseren Reisen extrem gemerkt in Amerika. Das war überhaupt kein Problem. Zum Beispiel, wenn man irgendwo hingekommen ist, meinten sofort alle, ihr könnt bei uns wohnen, ihr könnt hier. Dass es selbstverständlich diesen Zusammenschluss wieder gibt, den es irgendwie in den 90ern nicht gab da, dass dieses Zusammenarbeiten gegen dieses ganze Ding, Gentrifizierung, ganz wichtig ist.
Und es gibt ja dann noch die digitale Entsprechung der Sharing Economy. Also ich halte fest, bedingungsloses Grundeinkommen, Kommunen bilden und Sharing Economy. Danielle de Picciotto, Alexander Hacke und Icke, wir denken noch so ein bisschen weiter über die revolutionären Strategien im 21. Jahrhundert. Hören aber erstmal ein Stück Musik. Was hören wir?
Warte mal, jetzt hören wir ganz den Gegensatz aller dieser Dinge, die du gerade gesagt hast. Me, Myself and I von Dark Day.
Danielle de Picciotto und Alexander Hacke hier nach wie vor zu Gast im Spreeblick. Und gerade eben haben wir ein Stück gehört, Me, Myself and I, nicht von Three Feet High and Rising von De La Soul, sondern von Dark Day. Und das war auch der Titel. So haben wir uns tatsächlich näher kennengelernt, Danielle. Du hattest bei uns im Schaufenster, diesem erweiterten Radio Arti Ausstellungsraum, den wir in der Lobergstraße machen, da hast du eine Ausstellung kuratiert und die hatte den gleichen Titel.
Genau, Me, Myself and I. Da hatte ich alle gefragt, mal ein Selbstporträt zu malen, weil das komischerweise gar nicht mehr so modern ist. Und dachte ich, das interessiert mich mal.
Das war auch eine tolle Ausstellung und Alex hatte dann da sich dann hinten aufgebaut und Ego-Karaoke gemacht. Wir haben ja immer so einen DJ da und Ego-Karaoke war, ich glaube, du hattest so 1,5 Stunden Programm, das lief dann immer wieder durch. Love Me Tender hast du ungefähr 6-mal gesungen. Kein anderer durfte ran ans Mic.
Ja, nee, ich habe mir überlegt, wenn es um Selbstporträts gibt, dann das ultimative Selbstporträt ist dann natürlich, wenn ich singe.
Ja.
Weil damit stelle ich mich dann selber da. Das heißt also, ich habe dann Karaoke gesungen und nur ich. Und das uferte dann auch. Also ich habe dann im Ganzen 7 Stunden ununterbrochen gesungen. Also es war dann auch noch...
Du liefst einmal in einer Stunde an mir vorbei. Ich gehe mal kurz aufs Klo. Und dann habe ich immer geguckt, dass alle 20, 30 Minuten mit Bierchen vorbeikam oder irgendeine Rauchware. Und dann hast du da performt. Speaking of Bierchen und Rauchwaren, ihr seid ja komplett abstinent, wie auch in den Büchern nachzulesen ist. Auch das jetzt nochmal vielleicht, um das zum Ende unserer Unterhaltung nochmal zurückzubinden an eure Platten und an eure gemeinsame Reise. Ihr reist ja nicht durch die Welt, sondern ihr reist ja auch irgendwie, ich möchte es nicht zu pathetisch klingen lassen, zueinander, miteinander, durcheinander und macht dann eben eure Kunst zusammen. Das ist ja auch eine sehr spirituelle Reise. Wir haben vorhin über die Spiritualität der Wüste geredet.
Ja. Also wir finden durch das, was wir tun, zu uns selbst und zueinander. Wir lernen uns selber und wir lernen einander extrem gut kennen. Das ist eine spirituelle Erfahrung. Das mit dem Nicht-Trinken, das hat neben diesem Effekt auch noch einen ganz anderen, sehr vorteilhaften Effekt. Weil wenn man permanent reist, das heißt, dann kommt man immer irgendwo an, wo jemand steht, der einen lange nicht gesehen hat, der sehr dafür gearbeitet hat, dass man da spielt oder so weiter. Und die wollen immer mit einem saufen. Das ist das Erste, was sie machen wollen. Und wenn du dann sagst, irgendwie, ah nee, heute nicht, ich war gestern in Budapest schon, dann sagt er, willst du mich beleidigen? Und wenn man aber sagt, ich mache das schon, wir machen das schon seit ein paar Jahren nicht mehr, dann ist das okay und man hat seine Ruhe.
Da muss man sich nicht mehr rechtfertigen. Ja,
ja, aber ja. Es ist auch grundsätzlich, also genauso wie dieses Hausloswerden und den ganzen Ballast im Haus, wurde das in der Reise auch, die ja so beinahe wie eine Pilgerfahrt geworden ist, auf einer gewissen Art und Weise, was wir aber nicht erwartet hatten, dass man alle Sorten von Ballast irgendwie versucht loszuwerden, weil man im Prinzip dann plötzlich merkt, dass es als Nomade jetzt, ob im Realen oder im Leben an sich, auf dieser Reise, die wir alle machen, dass desto weniger Ballast man hat, desto freier wird man.
Ist auch ein bestimmtes, System, was man los wird, nämlich dieses System der Bestrafung und Belohnung. Dass man sagt, ich arbeite jetzt und wenn ich gearbeitet habe, dann belohne ich mich mit einem Rausch. Und dann habe ich
Kater und dann räume ich die Wohnung auf und putze.
Das ist alles Unsinn.
Das hat auch was mit diesem also wir sind dann auch vegan geworden, was für mich ein ziemlicher Unterschied war, weil ich habe vorher sehr gerne Würstchen gegessen. Und all diese Sachen sind so eine Art von Disziplinsachen, die, wo man denkt, oh Gott, wir haben aufgehört rauchen, wir haben aufgehört irgendwie Fleisch zu essen, wir essen keinen Käse mehr, wir trinken nicht mehr. Und Leute sagen, sag mal, ihr bestraft euch ja die ganze Zeit nur. Tatsächlich ist es aber so, genauso wie wir alles aufgegeben haben im Haus, dass wir uns dadurch immer freier gefühlt haben. Das ist total verrückt. Also deswegen ist es auch wie eine Art Pilgerfahrt geworden, obwohl wir uns so gar nicht sehen. Also wir sind nach wie vor total radikal und Rebellen.
Aber ihr tut euch gut.
Ja.
Kleine Pause, mussten wir erstmal, wie meint er das jetzt?
Naja, also ich finde ja, die Definition einer guten Beziehung ist, dass wenn man zusammen Besseres hinbekommt als alleine, dann ist es irgendwas, was wirklich gut ist.
Aber ihr habt ja vorher auch schon gute Sachen gemacht, also ist ja nicht so als...
aber wir schaffen Sachen zusammen, die wir alleine so höchstwahrscheinlich nicht schaffen würden, ganz blöd gesagt. Ob das jetzt in der Kunst ist, also wenn ich zum Beispiel meine Soloplatte mache, ist das super, aber zusammen mit Alex machen wir noch ganz andere Sachen und umgekehrt das Gleiche oder zum Beispiel alleine aufhören zu rauchen, weiß ich nicht, ob ich das geschafft hätte, aber zusammen war es ein Kinderspiel. Und das geht natürlich auf allen möglichen Ebenen, also... Ich weiß nicht, irgendwie Beziehungen sind ja nicht einfach, aber wenn es eine gute ist, kann man tatsächlich Sachen schaffen, die man sonst alleine vielleicht nicht geschafft hätte, weil es einfach zu anstrengend gewesen wäre.
Ja, also dass man sich gegenseitig ergänzt und sich gegenseitig dabei unterstützt zu erblühen, sagen wir mal.
Genau.
Oder zu gedeihen. Das ist das, was man füreinander tun kann. Und dass nicht sowas passiert, was natürlich auch ganz oft passiert in Beziehungen oder in der Liebe oder in solchen Dingen, ist diese Art von Phasenauslöschung. Dass dadurch, dass zwei plötzlich gemeinsam etwas machen, was vorher jeder einzeln alleine gemacht hat, dass sich diese Bemühungen dann gegenseitig aufheben sozusagen, wie bei diesen Noise-Canceling-Kopfhörern, weißt du, wo du dann eigentlich das Außengeräusch nur nochmal phasenverdreht dazugespielt bekommst und dadurch hört man dann das Außen nicht mehr. So kann das auch sein.
Also, dass man sich verliert quasi.
Dass man dass man die Bemühungen des anderen quasi nihiliert. Dadurch, dass
oder sich beschneidet, genau.
Ich habe mal ein sehr schönes Bild, spät nachts im Bayerischen Rundfunk gesehen, als ich prokrastinierend Fernsehen guckte. Und da hatten die das so beschrieben, so mit so Säulen wie am griechischen Tempel. Und dann gibt es das Beziehungsmodell, wo du quasi die Hälfte der Säule jeweils wegschmeißen musst, damit die beiden Säulen zusammenpassen. Das ist das eine Beziehungsmodell, aber da schmeißt ja die Hälfte von dir weg, damit er mit dem anderen zusammenpasst. Und das andere ist, man hat die ganze Säule und steckt da oben das Dach dann drauf, das Tempeldach. Und das ist die gemeinsame Arbeit, die Projekte, die man macht. Das würde ja auf euch dann zutreffen.
Wer wäre denn dann die Säule?
Nee, es gibt zwei Säulen in dem Bild. Okay. Ne? Du bist eine, er ist die andere und dann habt ihr aber eure Platten und Bücher und Reisen und das ist dann das Dach. Aber wer steht dann unter dem Dach? Wer betet in unserem Tempel?
Wir heben ja auch einen Schacht aus. Wir arbeiten ja im Untergrund.
Wie lange seid ihr jetzt zusammen? 10 Jahre ungefähr?
Wir sind seit 10 Jahren verheiratet und am 2. Juni sind wir, am 2. Juni, was auch ein gutes Datum ist zu erwähnen, am 1. Mai, sind wir seit 10 Jahren verheiratet, aber wir sind seit 15 Jahren zusammen.
Lass uns noch ein Stück Musik hören, das ist jetzt von Danielle Solo und dann diskutieren wir hinterher, ob der Titel des Tracks symptomatisch für die Diskussion, die wir gerade geführt haben, ist. Was hören wir?
Es gibt kein Zurück mehr.
Es gibt kein Zurück von Danielle de Picciotto, in dem Fall ein Solo-Track, aber mit hier am Mikrofon Alexander Hacke.
Und Howdy!
Au! Ja, wir haben ja schon einiges jetzt hier durchgesprochen. Jetzt ist quasi der letzte Talk, bevor wir hier rausgehen. Deswegen müssen wir mal ganz kurz noch die wichtigen Sachen erwähnen. Euer neues gemeinsames Album mit dem Titel
Perseverancia
erscheint am 6. Mai, ist das richtig?
Ja. Erscheint am 6.
Mai. Also Ende der morgen startenden Woche. Und am 9. Mai, das ist dann der Dienstag?
Montag.
Im Roten Salon gibt es die Record Release Party mit euren Freunden
Chromium, Pharaoh und Marta Kolika.
Genau, da müsst ihr dann natürlich alle hin. Und euch das anhören, so ihr denn wollt. Also ich fand es jetzt unglaublich spannend. Wir haben wirklich über Gott und die Gott haben wir weggelassen bisher, aber wir haben sehr stark über die Welt und über eure Reisen geredet. Und da wir vorhin auch über bedingungsloses Grundeinkommen, 1. Mai und die Sharing Economy gesprochen haben, nochmal die Frage vielleicht abschließend zu euren Reisen, zu eurem Nomadentum, dieses Loswerden des Materiellen, gleichzeitig als Künstler, Künstlerin fähig bleiben zu produzieren und zu machen. Wäre das ohne das digitale Zeitalter, also ohne digitale Tools, so möglich?
Nein, auf gar keinen Fall. Also ich meine, die Tatsache, dass wir es können, große Produktionen, Musikproduktionen aufzunehmen im Laptop und ich zum Beispiel Filme schneiden kann, also das wäre, oder auch das Ganze kommunizieren, also das wäre nicht möglich.
Da müsstet ihr schon eher an einem Ort haptisch bleiben und dann im Studio arbeiten, dementsprechend.
Ja. Also das war vor 15 Jahren noch nicht möglich, das, was wir jetzt gerade machen. Aber dadurch, dass es jetzt möglich ist, ist es natürlich...
Das ist das, was wir jetzt in der materiellen Welt machen. Das ist eine Sache, die sich widerspiegelt in der digitalen Welt. Die Welt entwickelt sich in eine Richtung, wo es um den Zugang zu Inhalten geht, wo es nicht mehr darum geht, diese Inhalte tatsächlich zu besitzen. Also auch in der digitalen Welt hast du ja einfach ein Problem damit. Wenn du alles das, was du gut findest, speichern willst, dann brauchst du dafür Speicherplatz. Das ist wieder etwas, um was du dich kümmern musst und was irgendwie... Es geht darum, Zugang zu Dingen zu haben. Das heißt, irgendwie, es gibt dieses Konzept der Cloud oder so. Und das kann man auch philosophisch oder das kann man tatsächlich auch in die materielle Welt übertragen.
Was ich total erstaunlich beeindruckend und toll finde, ist, wie viel ihr tatsächlich produziert in dieser Zeit. Ja? Also wir sehen uns alle naselang und dann gibt es ein neues Album, ein neues Buch. Du hast vorhin Fatih Akin erwähnt mit Crossing the Bridge. Aber letztes Jahr hast du, glaube ich, noch einen Preis gekriegt für den Soundtrack zu The Cut, seinen Film. Der natürlich total kontrovers war, aber vielleicht auch deswegen gar nicht so dolle gezeigt wurde, fällt mir auf. Aber es geht hier Projekt an Projekt bei euch. In einer ganz tollen Dichte.
Man kann uns vieles vorwerfen, aber nicht, dass wir faul sind.
Okay, was kann man euch denn alles vorwerfen? Nee, Scherz beiseite. Was sind die nächsten Projekte, die anstehen bei euch? Ihr habt ja bestimmt schon wieder die Liste auf.
Ja, wir haben eine Liste, aber zunächst mal konzentrieren wir uns auf unser Album. Also wir werden jetzt mit Perseverancia touren im Mai und im Juni und dann im Herbst wieder 2 Monate touren, damit wir das schön bewerben und das so oft spielen wie möglich, weil das total Spaß macht. Also die Musik ist auch, die hat, glaube ich, eine Auswirkung, die durch diesen Wüstenaufenthalt auch geprägt ist. Also bisher haben die Leute bei den Konzerten immer sehr, sehr stark reagiert. Stärker als sonst bei dem, was wir gemacht haben, was echt interessant ist. Also
was für uns ein Beweis ist, dass es funktioniert.
Ja.
Wir schaffen es irgendwie, sie in unsere Welt da reinzuziehen und Leute...
Ja, da ist eine emotionale Dichte drin.
Ja. 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 Also uns wurde jetzt in der letzten Zeit öfters gesagt, das wäre eine spirituelle Erfahrung, was sehr berührend ist.
Ja, und wie gesagt, ich habe es vorhin schon mal gesagt, also spirituell ist das auf jeden Fall, aber auch annehmbar für Nicht-Hippies. Und das ist, finde ich, die große Kraft von euren Projekten, die ihr da macht. Ihr seid auf einer Reise in der Welt, aber auch auf einer Reise in euch selbst und ihr lasst die anderen daran teilhaben und das ist eine Bereicherung, das ist sehr schön, was ihr macht und ich freue mich immer, wenn ich mir wieder ein Buch von euch reintue und Musik höre und wenn ihr hier zu Gast seid. Wann geht's wieder in die Wüste?
Ach, hoffentlich bald.
Naja, mal am besten. Also wir werden hier in den europäischen Breitengraden uns noch eine Weile irgendwie verdingen, genau. Dieses Jahr und hoffen dann Ende des Jahres wieder in die Richtung Westen abhauen zu können.
Genau, also jetzt im Moment haben wir eigentlich Spaß mit Europa. Also wir waren jetzt die letzten 2 Jahre eigentlich so gut wie ausschließlich in Amerika und momentan ist es schon mal wieder schön, mal wieder irgendwie Europa zu sehen und wie es sich verändert hat in den letzten Jahren. Also da sind viele schöne Sachen gerade.
Die alte Welt.
Ja.
Spaß mit Europa. Wenn ihr Lust habt, springt ihr gleich mit mir ins Taxi oder auf das Fahrrad und kommt nochmal mit ins Schaufenster auf die alten Tage, auf unsere gemeinsamen tollen Momente da. Ich habe 4 Künstler eingeschlossen. Johannes Mundinger, Stefanie Gutheil, Manfred Peckel und Stefan Rink. Die malen da live und ihr sagt dann, ich will ein DIN A4-Blatt von dir, ein DIN A3-Blatt. Ich sage, ja, das kostet so und so viel. Oder hier die Leinwand, 100 Euro, danke, bitte. Und dann sagt ihr dem Künstler, was er malen soll. Er kriegt also einen Auftrag und wird kapitalistisch ganz hart ausgebeutet. Im Sweatshop, so heißt das Projekt, ist natürlich auch digital unter www.sweatshop.gallery zu sehen. Kleiner Commercial Break hier in eigener Sache, aber ihr habt es mir erlaubt. Und,
ich finde das gut. Also ich finde, dass das A und O heutzutage ist, neue Wege zu finden. Also jetzt gerade natürlich für Künstler, weil wir Künstler sind und Musiker, aber grundsätzlich glaube ich, dass wir in dieser Welt, in der wir jetzt gerade sind, die so dermaßen verwirrend in vielerlei Hinsicht ist, viele neue Wege gefunden werden müssen und auch gefunden werden, was ganz toll ist eigentlich.
Ich schließe mich an. Es ist keine Zeit für Pessimismus. Es ist ganz klar, vieles ist im Umbruch und vieles droht auch und dreut so apokalyptisch so am Horizont. Aber
es kommt nur auf die richtige Information an. Also in diesem Sinne nochmal, 9. Mai, Volksbühne, Berlin, Rosa-Luxemburg-Platz und das Schaufenster ist in welcher Straße?
Ist in der Lobeckstraße 30 bis 35, direkt beim Moritzplatz um die Ecke. Also kurz vom revolutionären 1. Mai vorbeigeschwört und die Künstlerrevolution vorantreiben. Alexander Hacke und Daniel de Picciotto.
Danke.
Ich danke euch. Immer toll, wenn ihr hier seid.
Danke.
Wir hören noch ein Stück Musik und es ist, glaube ich, von eurem neuen Album.
Herr Severanzia.
Und das Stück heißt
Love Foundation.
Adieu.
Darum geht's.
So ist es. Let Love Rule.